Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und heute habe ich mir eine ganz besondere Expertin eingeladen, die für viele von uns, viele Frauen, Licht ins Dunkel bringen wird. Sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde, Autorin, Kolumnistin und leistet großartige Aufklärungsarbeit rund um das Thema Frauengesundheit. Herzlich willkommen, Dr. Judith Bildau. Hallo Judith.
Hallo liebe Sarah, was für eine wunderschöne Ankündigung. Ich danke dir sehr und ich danke dir sehr für diese Einladung.
Ich bin ja absolutes Fangirl, deswegen ist hier heute mein Fangirl-Moment, denn ich verfolge Judiths Arbeit, also deine Arbeit schon lange. Und wir wollen ja heute ein ganz besonderes Thema beleuchten, von dem bestimmt viele Zuhörerinnen betroffen sind. Und zwar fängt das so ab 35 an und da kommen auf einmal körperliche Veränderungen, die wir oft nicht einordnen können, auch emotionale Veränderungen. Und du beschäftigst dich damit. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Ich übergebe mal an die Expertin.
Danke dir, Sarah. Und das mit dem Fangirl-Moment muss ich wirklich zurückgeben. Ich folge dir ja schon seit Jahren, nicht nur gefühlt, sondern auch wirklich, es ist wirklich so. Und ich habe mich so gefreut, als du gefragt hast, ob wir zusammen über dieses Thema sprechen möchten, weil das Thema Frauengesundheit und auch Frauengesundheit in diesem Alter, wo es eben zu hormonellen Umstellungen kommt, das liegt mir total am Herzen. Das ist wirklich eine große Leidenschaft von mir. Das hat sich entwickelt in den letzten Jahren, einfach weil ich das Gefühl hatte, ich habe immer mehr verzweifelte Frauen gesehen. Was natürlich auch wahrscheinlich damit zu tun hatte, dass ich selbst nun in das Alter gekommen bin, wo das Thema aktueller geworden ist. Ja, und ich immer mehr eben das Gefühl hatte, dass diese Frauen eigentlich keine adäquate Hilfe bekommen, sondern dass immer gesagt wird, dass es immer entweder auf die psychosomatische Schiene geschoben wird, auf den Stress, den Frauen in diesem Alter selbstverständlich haben. Aber es war nie so, dass diese Frauen, dass den Frauen wirklich mal zugehört wurde und das wirklich mal auf den Grund gegangen ist. Und je mehr ich mich auch mit dem Thema eben Hormongesundheit von Frauen beschäftigt habe, desto öfter ist es mir eigentlich wie Schuppen von den Augen gefallen.
Und ich beobachte das ja auch bei mir selber. Also ich bin jetzt 44 und ich beobachte das, ja, wie gesagt, bei mir selber und auch mit meinen Freundinnen, ob die jetzt ein paar Jahre jünger sind als ich oder vielleicht ein paar Jahre älter. Kommen immer mehr so Fragen auf. Hey, ich habe zum Beispiel Schmerzen, die ich nicht einordnen kann, Nackenverspannungen, ich bin vergesslich geworden, ich kann nicht so gut schlafen, mein Herz rast, ich spüre meinen Puls am Hals, ich bin müde, ich bin erschöpft, manchmal fühle ich mich total leistungsfähig und dann an anderen Tagen geht gar nichts mehr. Andere sprechen von Migräne und das, wovon aber wirklich alle sprechen, neben den körperlichen Symptomen, sind seelische Symptome auch. Also, dass es da schon so dunkle Löcher gibt, in die man reinfällt, die vorher nicht so extrem waren. Bei einigen äußert sich das in Form von Wut, bei anderen in Form von einer großen Traurigkeit oder einfach einer emotionalen Schwere. Und wenn das nicht beleuchtet wird, dieses Thema, ja, was es ja bislang nie passiert ist oder nie passiert. Also ich weiß, wenn ich mit meiner Mutter darüber spreche oder selbst meiner Oma, die ja auch noch lebt mit 103, da wurde nie drüber gesprochen. Und wenn ich das jetzt mal anspreche und sage, hey, ich habe da so ein paar Symptome oder die Augen werden schlechter, ja, dann wird so unter Frauen, unter der Hand darüber gesprochen. Und dann denkt man sich, hey, warum hat mir das eigentlich keiner vorher gesagt? Was kann man denn machen? Und da gibt's aber keine Antwort aus den Generationen und in der Gesellschaft, Öffentlichkeit sowieso nicht. Und da kommst du jetzt ins Bild. Und jetzt habe ich wahrscheinlich viel zu viel geredet, aber diese Symptome, die ich oder die ich genannt habe, die so meine Freundinnen mir erzählen, hörst du die auch öfter und kennst du die?
Es ist genau, Sarah, ich danke dir, dass du so viel erzählt hast, weil du hast damit eigentlich die ganze Situation zusammengefasst. Es ist ganz genau so, wie du beschreibst, und ich erlebe es wirklich jeden Tag, entweder in der Praxis oder in den sozialen Medien oder natürlich auch bei meinen Freundinnen. Trotzdem, das ist etwas, genauso wie du sagst, das ist immer noch in der Tabuzone. Wir sprechen immer mehr darüber, auch medial, auch zwischen uns Frauen natürlich. Und trotzdem ist es so, dass das nicht gleich bedeutet, dass wir genau verstehen, was los ist, oder gar, dass wir Hilfe dafür bekommen. Und wenn wir unsere Mütter oder Großmütter, du toll, 103, Wahnsinn, aber wenn wir die fragen, dann ist da oft auch, also viele Frauen in dem Alter, in der Generation sagen, ach nee, da hatten wir gar keine Zeit für, oder tun das so ein bisschen ab als etwas, was jetzt irgendwie im Trend ist und was jetzt gerade irgendwie eine Welle der medialen Aufmerksamkeit hat, aber was irgendwie sie ja gar nicht so gehabt haben. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht hatte diese Frau eben keine Probleme. Vielleicht ist es aber auch so, dass sie einfach ja selbst gar keinen Zugang zu sich hatte in dieser Zeit und das einfach, wie viele Frauen das machen, dann versuchen, unter den Teppich zu kehren, weiter zu funktionieren, zu sagen, ja, natürlich, ich bin auch gestresst und ja, ich habe mich ja schon immer ein bisschen angestellt. Und das sind ja auch Dinge, wozu Frauen wir oft neigen, dass wir unsere eigenen Beschwerden eher nicht ernst nehmen, beziehungsweise denen gar keinen Raum einräumen. Bei vielen Frauen klappt das irgendwie. Ich sage nicht, dass es gut ist, es funktioniert irgendwie. Bei einigen Frauen funktioniert das bis zu einem gewissen Punkt und dann kommt es zum körperlichen und seelischen Burnout. Und die Vorsitzende der Deutschen Menopausengesellschaft, die ich extrem schätze, weil das eine ganz tolle Frau ist, Katrin Schaudig heißt sie, Frau Dr. Katrin Schaudig, sie beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit diesem Thema, sagt, wenn sie in psychosomatische Kliniken gehen würde und sich die Frauen, sagen wir mal, ab 40, Mitte 40 anguckt, die dort Patientin sind, würde sie behaupten, dass 80 bis 90% nicht dort sein müssten, wenn man sie hormonell begleitet hätte. Und der Meinung, Sarah, der Meinung bin ich auch. Und das ist 8 oder 9 Frauen von 10. Es ist wahnsinnig viel, weil wir merken es jeden Monat in jedem Zyklus, was die Hormone oder Hormonschwankungen für eine Auswirkung auf uns haben. Und wenn sich das ganze Systemgefüge verändert, dann hat es ja eine noch größere Auswirkung, nicht nur auf unsere Seele, sondern auch auf unseren Körper. Und um das Ganze jetzt noch ein bisschen, ja, dramatischer zu machen, ist es ja nicht nur, sind diese hormonellen Veränderungen nicht nur für unser aktuelles Befinden verantwortlich, sondern der Hormonmangel, der zieht ja auch eine Reihe von späteren Erkrankungen nach sich. Das muss man sich einfach klar machen. Und dann kommen wir wieder auf unsere Mütter oder Großmütter zu sprechen. Und ich kenne ganz, ganz viele Frauen, die jetzt 70, 80 sind, die eine starke Osteoporose haben, die eine starke Verkalkung der Gefäße haben, die ganz fürchterliche vulvovaginale Beschwerden haben und so weiter. Das sind ja auch bei Frauen zu einem ganz großen Teil Erscheinungen des Hormonmangels. Und ich wünsche mir, dass diese Frauen oder alle Frauen der Welt einfach darüber aufgeklärt werden und natürlich Tools in die Hand bekommen, auf was man jetzt achten muss, wie man einfach noch ein bisschen gesünder oder noch ein bisschen achtsamer mit sich und seinem Körper leben müsste, sollte, als Empfehlung. Und das geht total unter. Und das fängt genau da an, wenn die Frauen mit, wie gesagt, Mitte 30, Ende 30, Anfang 40 zum Hausarzt, zur Hausärztin, zum Betriebsarzt, zur Betriebsärztin gehen und sagen, ich habe keine Energie mehr, ich schlafe nicht mehr, ich habe auf einmal ein PMS, das mich wirklich um den Verstand bringt. Ich habe Frauen, Sarah, die sagen zu mir, ich habe Angst, dass meine Ehe kaputt geht. Und ich sage das nicht, weil mein Mann oder meine Frau ein Idiot ist, eine Idiotin ist, sondern weil ich es verstehen würde. Es gibt diese Zeiten, in denen es so fürchterlich mit mir ist und ich weiß es, aber ich kenne mich selbst nicht mehr. Frauen, gestandene Frauen, die möglicherweise Kinder haben, die einen Beruf, eine Karriere hinter sich gelegt haben, die auf einmal wirklich in kleine Stücke zerfallen.
Halleluja. Danke, dass es dich gibt und für dieses Plädoyer und ja, dass du auch noch mal sagst, hey, das fängt nicht in den Wechseljahren erst an, weil das ist ja auch glaube ich, so ein Mythos, dass viele meinen, okay, und dann auf einmal sind die Wechseljahre da und dann, ne, dann fängt das alles an, sondern es kann mit 35, ab Mitte 30 beginnen. Und das, bitte korrigier mich, wenn ich falsch das Quatsch erzähle, das ist die Perimenopause.
Naja, es ist
Oder
also die
nicht?
Perimenopause sind die eigentlichen Wechseljahre. Es gibt, es ist das, als ich dieses, ich habe ja jetzt dieses Buch darüber geschrieben, als ich dieses Buch angefangen habe zu schreiben, habe ich nach einem Begriff für diese Phase gesucht, eben die noch nicht die Wechseljahre, noch nicht die Perimenopause sind. Und es gibt keinen Begriff dafür. Es gibt den Begriff der Prämenopause, aber dazu, das ist eigentlich die ganze Zeit vor der Menopause. Also das heißt, auch die Pubertät zählt dazu. Und man kann ja eine 35-Jährige jetzt nicht mehr mit einem 14-jährigen Mädchen gleichsetzen, ne? Also deswegen habe ich dann irgendwie überlegt und überlegt. Ich habe eine Freundin gefragt, wie nenne ich das denn jetzt? Und dann hat sie gesagt, Mensch, Judith, beschreib doch mal. Ich habe gesagt, das ist so zwischendrin. Da sagt sie, ja, das ist in between. Dann habe ich gesagt, ja, es ist in between. Stimmt. Das ist so der Begriff, den ich gerne benutze, weil es wirklich dieses so dazwischenstecken, zwischen verschiedenen Phasen, die bekannt sind, Pubertät und dann klar Schwangerschaft, da gibt es ja sehr viel, auch medizinische Betreuung rund um die Frau. Und danach fallen die Frauen so in einen, so durch ein Raster, ist mein Gefühl.
Und was passiert in dieser In-Between-Phase? Was passiert da in meinem Körper, was eben wiederum zu etwaigen Symptomen führen kann? Und was ist auch, wenn jetzt Frauen zuhören, was sind so die gängigen Symptome, aber vielleicht auch ungängigen Symptome?
Also die Erklärung ist eigentlich relativ simpel und wenn ich das meinen Frauen so erzähle, Sarah, dann sagen sie mal, ah so, jetzt verstehe ich, das ist ja eigentlich logisch, weil natürlich ist auch das ein natürlicher Prozess. Und nur weil es natürlich ist, muss es ja nicht gut sein, aber per se ist es erstmal völlig normal, dass das passiert. Wir Frauen kommen mit einem Paket an Eizellen auf die Welt. Die sind mit unserer Geburt angelegt. Da ist klar, so viele Eizellen haben wir in unserem Leben zur Verfügung. Es gehen viele kaputt durch äußere Einflüsse und nicht alle springen und die verringern sich natürlich über die Jahrzehnte. Aber es ist nicht so wie bei den Männern, wo die Spermien jeden Tag neu gebildet werden. Und deshalb quasi bis, also es war es Robert De Niro, der mit 80 noch Papa geworden ist. Also das ist erstmal rein physiologisch bei uns Frauen nicht möglich. Und dieses Reservoir, ganz logisch, neigt sich irgendwann dem Ende zu. Und unser Körper, das ist ja das erstmal ganz Wunderbare, ist ja unheimlich klug. Der streckt das dann so ein bisschen. So ab 35 haben wir, wenn er langsam so riecht, okay, es wird jetzt ein bisschen weniger, kommt es immer häufiger zu sogenannten anovulatorischen Zyklen. Das heißt, es springt mal einen Monat lang ein Ei nicht oder auch mal 2 Monate springt das Ei nicht. Und wenn wir Frauen keinen Eisprung haben, wird kein Gelbkörper gebildet. Und wenn kein Gelbkörper gebildet wird, entsteht kein Gelbkörperhormon. Das ist das Progesteron. Das Progesteron ist eins wirklich meiner liebsten Hormone, weil es so positiv ist. Das ist so das Wellbeing-Hormon. Wir fühlen uns wohl in unserer Haut. Wir fühlen uns ausgeglichen. Wir können gut schlafen. Wir sind sozial. Wir sind ziehen uns aber auch zurück. Also wir haben so in dieser Lutealphase, wo es besonders hoch ist, auch so das Gefühl, wir wahren unsere Grenzen und ziehen uns auch immer mal wieder so ein bisschen in unsere eigenen vier Wände zurück. Es ist einfach ein wunderbares Hormon. Und das fehlt dann. Und dann reagieren viele Frauen mit den ganz diffusen Beschwerden. Das eine ist, dass sie plötzlich anfangen, Wasser einzulagern. Das sind die Frauen, die sagen, so kurz vor meiner Periode schneiden die Socken in meine Füße ein. Oder sie kriegen tierisches Brustspannen. Ich habe ganz viele Frauen, die sagen, ich muss was ganz Schlimmes an der Brust haben. Mir tun meine Brustwarzen so weh, ich kann nicht mehr. Das sind Frauen, die Gewicht zulegen, weil das Progesteron wirklich auch wichtig für unseren Stoffwechsel ist. Die Frauen schlafen schlecht. Die Frauen kommen in eine vermehrte PMS-Symptomatik rein mit Traurigkeit, aber auch Aggressivität oder Wut, wie du es vorhin genannt hast. Ganz, 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 ganz wichtig. Und so weiter. Also das hat eine ganze Palette, bringt es mit sich, dass der Progesteronspiegel sehr niedrig ist. Das Östrogen, das noch lange gut und stabil ist, ist dann relativ dominant und wir haben einfach ein Hormonungleichgewicht, was uns total uns aus dem Gleichgewicht bringt. Und dann muss man einfach sagen, Sarah, ab 30, Mitte 30, nimmt unsere Muskelmasse ab. Das ist auch ein natürlicher Prozess, aber wir verlieren an Muskelmasse und unsere Knochendichte nimmt ab. Das heißt, wir haben einfach Veränderungen, die rein medizinisch nachweisbar sind. Und das ist was, wenn die Frauen dann, um das noch ganz wichtig, irgendwie viele Frauen merken es natürlich auch schon am Zyklus. Die sagen, mein Zyklus wird auf einmal kürzer, denn wenn das Progesteron fehlt, verkürzt sich der Zyklus. Oder sie bluten auf einmal unheimlich stark und trauen sich während der Menstruation gar nicht aus dem Haus, weil sie das Gefühl haben, sie können wirklich auslaufen, beziehungsweise haben dann einen Eisenmangel und sind völlig geschwächt. Und dann wird immer gesagt, ja, das ist normal nach den Kindern, nach den Geburten und keine Ahnung, vielleicht Gebärmutter raus oder hast du nicht gesehen, ne? Also es sind so viele Sachen, die uns dann auf einmal in Mitleidenschaft ziehen können. Und das Bild ist so bunt. Das kann einfach ganz, ganz viel belasten. Das kann unsere Beziehung zu uns selbst belasten. Das kann unsere Beziehung zu anderen Menschen belasten, unser Sozialleben, aber auch unser Berufsleben.
Ja, alles, jeden Lebensbereich, so wie du es gerade beschreibst. Und so ein Wort, was mir dann einfällt, ist ja Leidensdruck in allen Lebensbereichen, aber eben auch aufgrund fehlender Unterstützung, also gesellschaftlich, auch medizinisch, dass es noch nicht so ernst genommen wird. Und jetzt kommst du, denn du hast ja, wir gehen nachher auch nochmal auf dein Buch ein, aber in dem beschreibst du ja auch Therapiemöglichkeiten, wie wir uns selbst helfen können. Und wenn jetzt Frauen sagen, hey, da erkenne ich mich wieder in dem, was Judith da erzählt, also ja, that's me, hallo, was kann ich tun? Wie kann ich mir selbst helfen? Was ist Hilfe zur Selbsthilfe? Oder wie kann ich auch vielleicht zu einem Arzt gehen und mir helfen lassen?
Erste, was ich mir von allen Frauen wünsche, ist, Sarah, dass dieses sich selbst und dem eigenen Körper nicht vertrauen aufhört. Das ist natürlich schwierig, wenn man von vielen Seiten immer wieder erzählt bekommt, das ist normal, stell dich nicht so an, da musst du durch. Das ist ja bei der Schwangerschaftsübelkeit so, das ist bei Menstruationsschmerzen so. Wir Frauen sind ja sehr geübt darin, Dinge auszuhalten. Das Erste ist wirklich, eine Anerkennung all dieser Frauen und auch der Wunsch, dass sie sich da auch anerkennen. Und sie sind nicht verrückt, es ist alles real und genauso ist es, wie sie es empfinden. Eine Frau empfindet es mehr, die andere Frau empfindet es weniger, aber es ist absolut berechtigt. Ja. Natürlich ist es immer schwierig. Ich wünsche mir natürlich und bin auch oft enttäuscht von meinen Kollegen und Kolleginnen. Das ist kein Geheimnis. Und das, wenn Frauen, gerade in der Frauenheilkunde, so abgewiesen werden. Mir fehlt, nein, die Erklärung fehlt mir eigentlich nicht. Ich denke, natürlich ist auch das System krankt an vielen Stellen. Es ist wenig Zeit für Menschen allgemein im Gesundheitswesen. Trotzdem höre ich, natürlich sehe ich oft auch nur die Spitze des Eisberges. Aber kommen Frauen zu mir und sagen, also meine Frauen, und das ist auch meine Frauenärztin, hat dieses oder jenes zu mir gesagt, das ist absolut menschenunwürdig. Das erschreckt mich immer wieder sehr. Deswegen wünsche ich natürlich jeder Frau, dass sie medizinische Unterstützung bekommt bei einem Menschen, der sehr wertschätzend mit ihr umgeht und natürlich auch, was dieses Thema Hormongesundheit angeht, vom Fach ist. Weil viele Aussagen, die die Frauen mir so mitbringen, da merkt man leider auch, dass das nicht so eine Expertise ist. Und dann wundere ich mich schon immer, inwieweit sich da so, ja, so festgelegt wird mit medizinischen Aussagen. Also wie, davon gibt es Brustkrebs oder da, ne? Das sind einfach ganz alte Hüte. Und wenn man sowas sagt und Angst mit den Ängsten der Frauen nicht spielt, aber die Ängste der Frauen schürt, dann wäre es natürlich gut, wenn diese Aussagen wirklich standfest wären. Wie zum Beispiel Rauchen verursacht Lungenkrebs. Das ist ja nachgewiesenermaßen so. Und das kann ja auch jeder behaupten. Aber in der Frauenheilkunde wird mit dieser Angst vor Krebs sehr inflationär umgegangen. Das Tolle ist in dieser Phase, und ich finde es so toll, was du eben gesagt hast, Sarah, jetzt komme ich gerade so in den Redefluss, wenn ich zu schnell rede oder zu viel, dann sagst du mir Bescheid, ja?
Es ist ganz wunderbar so.
Du sagst mir Bescheid. Das Tolle, was du gesagt hast, eben ist genau das. Ich habe das Gefühl, dass Frauen sich dann erst melden, wenn es gar nicht mehr geht. Und das sind bei vielen Frauen die Wechseljahre. Die Wechseljahre können sehr beschneidend und sehr überraschend kommen, gefühlsmäßig, tun sie aber natürlich nicht, weil es ist, gibt ja eine Jahre der Vorbereitung. Und das ist das, was ich meinen Frauen auch immer sage, je gesünder und wertschätzender und verantwortungsvoll wir in den Jahren vor den Wechseljahren mit uns umgehen, so leichter wird uns natürlich auch diese weitere Umstellung dann fallen. Das ist ja ganz klar, weil wir haben ein Investment in uns gemacht, das uns auch viele, viele Jahre weitertragen wird, weit über die Wechseljahre hinaus, körperlich und psychisch stabil und gesund. Was kann man machen? Das Tolle in dieser In-Between-Phase ist, dass man ganz, ganz, ganz viel mit Pflanzenheilkunde machen kann. Ich sage, Gott, du bist doch Schulmedizinerin, ja, aber es gibt studienbasiert viele Pflanzen wie den Mönchspfeffer, wie die Schafgarbe, wie den Frauenmantel. Nachgewiesenermaßen haben die eine hormonell ausgleichende Wirkung und die können wir nutzen. Wir haben viele Nahrungsmittel, Soja, das hormonaktiv arbeitet und wo wir uns unterstützen können. Und wir haben viele, viele Mikronährstoffe, die nachgewiesenermaßen gegen PMS helfen, die uns unterstützen beim Schlafen, ja, und so weiter. Also wir können ganz viel da machen. Wir können auch schon mit bioidentischen Hormonen arbeiten und wir können auch wenn diese aktuell ja eher verteufelt werden, was ich nicht teile, auch mit gut ausgewählten hormonellen Verhütungsmitteln arbeiten. Also was alle Frauen eigentlich brauchen, ist nur die Aufklärung, in Anführungszeichen, nur die Aufklärung über die Palette an Möglichkeiten, die sie haben. Denn sie haben Möglichkeiten.
Und da eben in die Selbstwirksamkeit, Selbstermächtigung zu kommen. Und für mich hat das auch ganz viel mit Intuition zu tun. Ja, zu sagen, okay, ich höre auf meinen Körper. Und ja, dafür muss ich, das musste ich auch lernen, erstmal hinzuhören, weil ich bin auch so jemand, okay, ich power einfach immer durch. Und zu merken, also A ist das eh nicht gesund, mal by the way. Aber ja, auch weicher zu werden, feinfühliger zu werden, hinzuschauen, hinzuspüren, hinzufühlen, hinzu, ja, sich dem auch hinzugeben und nicht immer gegenhalten. Und ich meine jetzt hingeben nicht im Sinne von ich gebe mich auf, nein, sondern mit mir arbeiten, mit meinem Körper arbeiten und nicht die ganze Zeit dagegen und gegenhalten und komm, geht noch und muss noch und ach, stell dich nicht so an. Und da tut sich ja auch ein Universum auf, ja, was auch total schön ist, weil das ist ja auch ein Teil meiner Weiblichkeit, unserer Weiblichkeit, ein Teil unserer Identität, ein Teil mit dem wir arbeiten, ein Teil unserer eigenen Natur. Und bei mir war es zum Beispiel so wirklich, ich musste erst mal 42 werden, um überhaupt zu wissen, wann kriege ich überhaupt meine Tage. Also keine Frage, ich wusste, dass ich die einmal im Monat kriege, aber ich habe das nie irgendwo eingetragen. Nie. Also wirklich, ich bin da so völlig. So, ach nee, komm, geht schon irgendwie, weil ich auch nie Beschwerden hatte, ja. Aber heute, jetzt, wo ich mich mehr mit dem Thema beschäftige, denke ich auch, hey, ich hätte mir mein Leben auch echt oft leichter machen können, wenn ich mal ein bisschen mit meinem Zyklus gearbeitet hätte und mir zum Beispiel meine Speakings jetzt nicht genau da reingelegt hätte, in die Phase, in der eigentlich so mein innerer Herbst ist und nicht mein Frühling, ja. Also, so, also, ja, man lernt so viel Weisheit auch da drin. Und in deinem Buch, um jetzt zurück in die In-Between-Phase zu kommen, raus aus dem Hormonkarussell, ja, das es ja jetzt auch überall gibt, wenn diese Folge veröffentlicht ist, gibst du uns ganz viele Therapiemöglichkeiten mit an die Hand. Und da geht es zum einen um die Pflanzenheilkunde, von der du gesprochen hast, auch schon mit bioidentischen Hormonen. Vielleicht könntest du gleich mit mir nochmal kurz erklären, was das ist. Und du gibst auch Rezepte mit an die Hand. Wie kann ich wirklich meinen Hormonhaushalt regulieren, stabilisieren mit oder auf natürliche Art und Weise? Erzähl doch mal ein bisschen was dazu und wie du überhaupt auch dahin gekommen bist und die entwickelt hast, die Rezepte und ja, all diese Erkenntnisse.
Ja, das sind ja also ganz lange Erfahrungswerte jetzt. Also ich beschäftige mich jetzt wirklich schon eine ganze, ganze Zeit damit und habe immer gedacht, ich muss das alles mal aufschreiben. Das kennst du bestimmt. Man macht so, man hat verschiedene Projekte und denkt, irgendwann muss man das mal so in Guss gießen und wirklich verfügbar machen in einem Paket. Und das ist eigentlich die Geschichte dahinter, dass ich mir die Symptome, die diese Frauen mir entgegenbringen, mir mit in die Praxis oder in die Online-Sprechstunde bringen, dass ich genau mir diese angucke, diese aufliste, das sind die häufigsten, und dann wirklich auch ganz genau gucke, okay, das können sie machen, können die Frauen machen. Und dass ich gebe auch wirklich Milligramm-Angaben der Nahrungsergänzungsmittel und so weiter, die Frauen also bedenkenlos und am besten natürlich immer in ärztlicher Absprache, aber was du gesagt hast, auch eine gewisse Selbsthilfe, wie jetzt die Frauen anfangen können, sich erstmal selbst zu unterstützen. Weil diese Daten gibt es und diese Hilfsmittel sind eigentlich für alle zugänglich. Das kann man machen. So, das war das Erste, dass ich irgendwie geguckt habe, wie ist denn die Studienlage zu verschiedenen Pflanzen, wie zum Beispiel dem Mönchspfeffer. Wie sind denn da die Daten? Wo hilft es denn nun wirklich? Und es hat eine Berechtigung in der Frauenheilkunde. Der Mönchspfeffer wirkt zyklusregulierend. Der Mönchspfeffer wirkt gegen Menstruationsbeschwerden und kann auch die Blutung abschwächen. Das Gleiche gilt eben für Frauenmantel, Schafgarbe. Die haben einen progesteronähnlichen Effekt. Wenn ich in der zweiten Zyklushälfte 2 Tassen pro Tag, Tee pro Tag trinke, es gibt auch die genauen Anleitungen, wie man sich diese Tees zusammen bereiten kann. Das sind ja Sachen, die kann ich zu Hause machen. Das ist der Moment, in dem ich anfange, mich um mich selbst zu kümmern. Dann gibt es eben Mikronährstoffe, von denen ich weiß, also erstmal überhaupt, wenn ich sage, Muskulatur nimmt ab, Knochendichte nimmt ab, welche Mikronährstoffe brauche ich jetzt für eine Knochengesundheit? Wie ist das eigentlich mit dem Vitamin D, mit dem Kalzium, mit dem Vitamin K2? Das sind ja Sachen, erklären mir ja so im täglichen Gespräch mit einem Arzt oder sowas, kriegt man das ja viel zu wenig erklärt. Was brauche ich einfach? Und wie viel muss ich eigentlich pro Tag zu mir nehmen, damit es ausreichend ist? Wir kommen ja immer mehr dazu, dass wir wirklich auch, was die Mikronährstoffe angeht, völlig ausgesaugt sind und dann erstmal wirklich mit sehr hohen Dosierungen arbeiten müssen. Und Mikronährstoffanalysen werden in der Regel von der Kasse gar nicht bezahlt. Das müssen wir alles selbst bezahlen. Und mir ging es in dem Buch eher darum, was kann ich jetzt wirklich ganz pragmatisch tun. Was kann ich mit Pflanzen tun? Kann ich essen, um meinen Progesteronspiegel anzuheben? Was kann ich essen, um meine Östrogendominanz auszugleichen? Das Gleiche betrifft die Pflanzen. Das Gleiche die Mikronährstoffe. Welche Mikronährstoffe helfen mir dabei, gut zu schlafen? Ja, das ist eigentlich im Prinzip ein Gesamtpaket. Wirklich auch mit Dosierungsangaben, die mir im Alltag helfen können. Nichts völlig Abgehobenes. Klar, am Ende habe ich auch die Literaturangaben mit allen Studien, die ich da irgendwie nächtelang studiert habe. Aber letztendlich ist es ein Handbuch, ein Leitfaden für Frauen. Und dann, wenn Mikronährstoffe, wenn Pflanzenheilkunde, wenn das irgendwann ausgereizt sein sollte, viele Frauen laufen damit super gut durch diese Zeit, andere brauchen ein bisschen mehr, dann habe ich eben angeführt, was sonst noch geht und worauf die Frauen ihren Arzt oder ihre Ärztin ganz konkret ansprechen können. Was ist mit der Minipille? Was ist mit einer Hormonspirale? Was ist mit bioidentischen Hormonen? Was ist mit Progesteron in der zweiten Zyklushälfte, was nachgewiesenermaßen auch helfen kann gegen PMS? Also genau, es geht darum, mit diesem Buch die Frauen in die Selbstermächtigung zu bringen. Es ist nicht ein Buch, wo die Frauen, sage ich mal, sagen, okay, jetzt weiß ich das alles, aber wer hilft mir jetzt und woher kriege ich das ganze Zeug, sondern das ist von, fängt mit dem täglichen Essen an, geht über Pflanzen, Mikronährstoffe und dann natürlich spielen auch Hormone beziehungsweise eine Hormonersatztherapie spielt irgendwann eine Rolle. Aber jede Frau, Sarah, sollte entscheiden, was wichtig für sie ist.
Das hört sich, also ich kenne schon alleine so viele Frauen, die sich dieses Buch holen werden, weil ja, das brauchen wir. Wir brauchen diese Selbstermächtigung und uns da eben auch Hilfe zur Selbsthilfe leisten zu können. Du hast gerade gesagt, schlafen. Was würdest du sagen, würde mich jetzt persönlich interessieren, was hilft denn, um besser zu schlafen?
Also, als ich mich mit dem Thema Schlaf beschäftigt habe, bin ich erstmal auf einen ganz interessanten Fakt gestoßen. Das ist zwar das, was ich irgendwie so gefühlt habe, aber ich habe es nie wissenschaftlich gelesen. Also Frauen schlafen grundsätzlich schlechter als Männer. Da gibt es eine ganz klare Datenlage zu.
Und da habe ich, Entschuldigung, dass ich kurz
Nein, nein,
unterbreche.
bitte.
Ich muss so, also es erinnert mich gerade daran, dass mein Mann, er hat mir nämlich, der trackt immer seinen Schlaf mit so einer App, ne? Und sagt, naja, Schlafen ist super wichtig. Und klar, weiß ich auch. Und dann hat er mir letztens gesagt, ja, es gibt auch neue Studien, eben dass halt Schlaf, das Leben, die Lebensdauer verlängert, ein gesunder Schlaf. Und Frauen brauchen übrigens mehr Schlaf als Männer, nämlich 10 bis 11 Stunden. Und ich so, hey, thank you for the information. Welche Frau kann 10 bis 11 Stunden schlafen? Also wenn wir schon diese Erkenntnisse haben, wäre es vielleicht auch ganz gut, auch eine Infrastruktur dafür zu schaffen. Das ist mir gerade nur eingefallen. Jetzt
Ganz
gebe ich den
genau,
Ball.
absolut. Absolut. Das sind dann genau, aber Sarah, genau das meine ich. Das sind dann diese wissenschaftlichen Erkenntnisse. Aha, und was mache ich jetzt? Wie komme ich zum Ziel? Genau das ist der Punkt. Und also Frauen haben einen leichteren Schlaf, also schlafen einfach nicht so tief und so fest. Das ist evolutionsbedingt, weil Frauen sind, ist das Geschlecht, was eben stillen kann, was eben den Nachwuchs versorgt erstmal primär, gerade in der Anfangszeit. Deswegen Frauen müssen in Anführungszeichen, und ich sage das natürlich mit ein bisschen Bauchschmerzen, aber ich erkläre das jetzt einfach evolutionsbiologisch, Frauen müssen einfach verfügbar sein von der Natur her, um den Fortbestand der Menschheit zu gewährleisten. Drehe ich es mal so rum. Das ist das Erste. Dann ist es auch heute noch so, dass Frauen die meiste Care-Arbeit auch nachts machen. Das heißt, Frauen einfach über jahrzehntelang, je nachdem, wie viele Kinder man hat, streckt sich das ja oft über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte, nachts aufstehen, kranke Kinder be betreuen, immer, also wirklich auch das Gefühl haben, sie können gar nicht mehr zur Ruhe kommen, weil sie immer in so einer Verantwortungshaltung sind. Das Dritte ist, dass viele Frauen auch Berufen mit Schichten arbeiten, im Krankenhaus als Krankenschwestern und so weiter. Klar, auch Männer haben Schichtdienste, aber viele Frauen eben auch, und das zerstört natürlich auch den natürlichen zirkadianen Rhythmus. Und jetzt kommen wir aber wieder zu den Hormonen. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass um die 30% wirklich hormonell bedingte Schlafstörungen haben. Also ganz natürlich. Das ist die 20-Jährige, das ist die 30-Jährige. Und zwar kurz vor und während der Periode. Schlafen Frauen schlechter, haben statistisch 15 Minuten länger Einschlafzeit und haben eine Veränderung des sogenannten REM-Schlafes und eine Verkürzung der Tiefschlafphase. Das heißt, es ist hormonell bedingt. Und das merken viele Frauen. Das merken ganz viele Frauen. Und das kann sich eben dadurch, dass sich dann ab Mitte 30 eben das Hormongefüge insgesamt anfängt zu verändern, ist der Schlaf etwas, was als erstes mitunter symptomatisch werden kann, dass der noch schlechter, noch weniger tief, noch weniger erholsam ist. Aber da haben wir eben die Möglichkeit. Wenn du mich jetzt fragst, Judith, was können denn die Frauen machen, die auf einmal sagen, Ich schlafe in der zweiten Zyklushälfte. Oft beginnt das bei den Frauen so, die schlafen erst in der zweiten Zyklushälfte schlechter, weil das Progesteron fehlt oder weil das Östrogen so dominant ist. So genau wissen wir noch nicht genau, was das ist. Es ist wahrscheinlich nicht nur das fehlende Progesteron, sondern es steckt noch mehr dahinter. Aber oft verselbstständigt sich eine Schlafstörung auch, Sarah. Weißt du, das ist ja dann, du kriegst ja, also viele Frauen, die ich mit Schlafstörungen betreue, haben ja regelrecht Angst davor, abends ins Bett zu gehen. Also das ist dann wie so ein Selbstläufer, schlafe ich genug? Was ist, wenn ich nicht genug schlafe? Dann solche Schlagzeilen wie, wenn man zu wenig schläft, stirbt man und so. Ne? Also Schlaf ist ja, kann ja unheimlich stressen ab einem gewissen Punkt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man bei diesen Frauen sehr, sehr früh guckt, okay, ist es zyklusbedingt? Wenn ja, wo fangen wir jetzt an? Und dann ist es so. Man kann zum Beispiel mit mikronisiertem Progesteron arbeiten. Das ist ein bioidentes Hormon. Wenn man das oral nimmt, entsteht über die Leber ein Abbauprodukt, was an die GABA-Rezeptoren im Hirn ansetzt. Also das wirkt wie zum Beispiel ein Beruhigungsmittel, aber ein natürliches. Man kann nicht abhängig davon werden. Das wissen viele Frauen einfach nicht, dass es das gibt. Ja, das kann man in der
Bioident, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Bioident bedeutet, dass es pflanzlich ist.
Nein, das ist nicht das gleiche wie pflanzlich, das heißt körpereigen. Es wird zwar aus der Yamswurzel gebildet, letztendlich wird es aber auch in einem Labor in die für uns Menschen verfügbare Form gebracht, aber das kann man, also es gibt Östrogen bioident, es gibt Progesteron bioident, es gibt auch Testosteron bioident. Es bedeutet letztendlich, dass es den menschlichen Hormonen gleich ist. Es ist nicht das gleiche wie eine Pille. Da arbeiten wir mit synthetischen Hormonen. Die sind ja also im Labor gebastelt. Und die bioidenten körpereigenen werden aus der Yamswurzel, aus dem Hyoscyamin, es wird es extrahiert und das wird dann eben in die Form gebracht, sodass wir es entweder schmieren oder schlucken oder vaginal einführen können. Aber wenn jetzt jemand Blut abnehmen würde, könnte man am Ende nicht entscheiden, okay, das ist jetzt das, was sie geschmiert oder geschluckt hat und das ist das, was sie selbst mit den Eierstöcken gebildet hat, sondern es ist identisch. Deswegen heißt es auch körperidentisch oder bioidentisch. Und bei Progesteron wissen wir eben, wenn wir das oral nehmen, fördert es den Schlaf und das können wir in verschiedenen Dosierungen nehmen. Ich arbeite super gerne auch mit Melatonin, gerade bei Frauen, die im Schichtdienst arbeiten. Ich arbeite, wenn wir wieder zu den Pflanzen kommen, mit Melisse, Baldrian, aber auch hochdosiert, also nicht irgendwie so ein bisschen, sondern richtig hochdosiert. Und mit Mikronährstoffen. Wir wissen, dass B-Vitamine wichtig für den Schlaf sind. Wir wissen, dass Magnesium wichtig für den Schlaf sind und, und. Also da kann man ganz viel tun.
Okay, und dann habe ich noch eine Frage. Entschuldigung.
Na, ich freue mich.
Was ist jetzt, wenn Frauen sagen, okay, ich leide auch wirklich krass unter Stimmungsschwankungen? Du hast es eben auch beschrieben, ne? Die Wut, meine Beziehung, meine Partnerin, mein Partner. Ich würde verstehen, wenn die mich verlassen oder eben ich ja, fall in ein tiefes Loch emotional. Was, ja, hast du da irgendwas, wie man sich da auch helfen kann? Weil meistens ist es ja so, da stehen wir dann ja auch mit dem, also oder mit dem Damoklesschwert über uns und machen uns noch mehr Druck, so wie beim Schlafen auch, ne? Also dann ist es ja
Genau,
oft der Fall,
genau.
dass wir sagen, okay, jetzt komm, jetzt reiß dich zusammen oder jetzt musst du aber einschlafen. Oh, es ist schon eine Stunde vorbei. Mist, in 2 Stunden muss ich wieder aufstehen. Genau das Gleiche eben auch, wenn wir emotional außer uns sind oder auch eine innere Unruhe verspüren. Das haben, glaube ich, auch
Ganz,
viele,
ganz
ne?
viele.
Was können wir da tun? Also klar, bei mir ist es ja oft dieses, also in meiner Arbeit, ne, ins Selbstmitgefühl gehen, in die Meditation gehen, in die Atemübungen gehen. Was kannst du uns da mitgeben?
Also alles, was mit zur Ruhe kommen, zu sich selbst finden, ist natürlich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Baustein, Sarah. Also ich kann auch mit bioidentischen Hormonen arbeiten, so viel ich will, wenn die Frauen nicht auch bereit sind, wirklich was für sich selbst zu tun und den Weg zu sich selbst zu suchen, dann erschwert es mir meine Arbeit als Gynäkologin sehr. Also ich bin immer froh, wenn meine Frauen auch genau diese Arbeit mit sich selbst aufnehmen, weil es ist eine ganz wichtige Phase. Also und genau der richtige Zeitpunkt, um genau da zu gucken. Also da müssen wir ein bisschen unterscheiden, wenn es wirklich ein PMS oder sogar MDS ist. Das sind ja anerkannte Krankheitsbilder. Das prämenstruelle Syndrom ist, also das sind anerkannte Krankheitsbilder, eben auch das PMDS mit einer sehr starken psychologischen, psychiatrischen Komponente. Dann gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also ich arbeite wirklich mit bioidenten Hormonen, auch sehr hochdosiert. Und mein Erfahrungswert ist sehr gut. Wir haben viele Studien, dass zum Beispiel Zink hochdosiert bei der Behandlung des PMS wirklich gut wirksam ist. Ich arbeite mit Vitamin B6 hochdosiert. Und natürlich muss ich den Frauen aber auch vorschlagen, wenn diese Stimmungsschwankungen sehr deutlich, sehr hormonell getriggert sind und ich mit bioidenten Hormonen, mit Mikronährstoffen oder Pflanzenheilkunde nicht weiterkomme, kann man auch sagen, man sucht eine gut dosierte Pille raus, zum Beispiel, die einfach diese Hormonschwankung erstmal etwas glättet. Ja, dass erstmal eine Ruhe reinkommt. Das ist das eine. Oder wir wissen eben auch, dass bei sehr starken psychologisch-psychiatrischen Symptomen über diese Tage ein niedrig dosiertes und sicheres Antidepressivum helfen kann. Also ich habe wirklich Frauen, die sehr krank in dieser Zeit sind. Und da muss man eben auch dann medikamentös gucken. Das beschreibe ich auch alles in dem Buch. Das sind die wenigsten Frauen. Also die meisten Frauen sind wirklich also die Studien sagen auch ganz klar, Entspannungsübungen, Meditation derzeit steigert signifikant das Wohlbefinden. Sport, Endorphinausschüttung steigert das Wohlbefinden. Dazu, wie gesagt, Progesteron, Mikronährstoffe. Also die meisten Frauen kriegen damit geholfen. Trotzdem dürfen wir eben auch die Frauen nicht vergessen, die wirklich noch eine intensivere medizinische Betreuung brauchen und die auch bekommen. Das ist das Wichtige.
Ja, absolut. Was mir jetzt abschließend nochmal so im Kopf geblieben ist, ist dein Eingangsstatement, dass wenn man in eine psychosomatische Klinik gehen würde, ich habe den Namen der Kollegin jetzt mir jetzt entfallen, aber dass wenn man in die psychosomatische Klinik gehen würde, dass 80% waren das der Frauen.
Also Frau Schaudig hat 80 bis 90% gesagt und es deckt sich mit dem Empfinden, das viele meiner Kollegen und Kolleginnen und ich haben.
Also
Ich habe übrigens
80.
auch Psychiaterinnen, Psychologinnen als Patientinnen, die das Gleiche sagen. Die sagen, auch ihr Erfahrungswert ist so, dass das eine ganz große Relevanz hat ab einem gewissen Alter der Frauen.
Also es ist ja wirklich ein krasser Wert. 80 bis 90% müssten dort gar nicht sein, wenn sie sich mit dem Thema auseinandersetzen würden. Und das will ich jetzt nicht sagen, hey, ihr macht was falsch, sondern es geht ja immer, auch wenn sie eine andere Versorgung hätten, ne, und eine
Genau.
andere Aufklärung hätten. Das ist schon echt ein krasser Wert. Und das ist, deswegen finde ich deine Arbeit so toll, weil, hey, die beste Nachricht, die es geben kann, ist doch, du musst nicht so viel leiden. Und wenn du anders aufgeklärt bist, dann kann dein Leiden gemindert werden. Ich meine, das ist doch the best news ever.
Absolut. Und ich schreibe auch in dem Buch, habe ich mir auch einige Studien angeguckt, wie das Körpergefühl der Frauen in unserem Alter ist, Sarah, und das Glücksempfinden. Und das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Wir fühlen uns viel, viel wohler in unserem Körper als vor 20 Jahren. Und wir sind viel selbstzufriedener insgesamt als vor 20 Jahren. Ich kenne keine Frau, weder in Between noch in den Wechseljahren, wenn es ihm körperlich und seelisch gut geht, die sagt, oh, ich möchte gern noch mal 20 sein.
Absolut.
Wir sind
Danke,
ja
dass
in
du das.
einer Mega-Lebensphase.
Das, danke, dass du das auch nochmal sagst, weil ich habe auch letztens mit einer Freundin darüber gesprochen. Ich habe gesagt, hey, ich würde nicht mehr tauschen wollen. Ich merke das bei mir früher, wenn ich irgendwie zum Beispiel Streit mit jemandem hatte oder mich falsch verstanden gefühlt habe. Ja, oh Gott, ich konnte nicht einschlafen. Ich musste das klären. Hey, jetzt, ich werde gut schlafen. Ich kann, also ich, weil ich weiß, es ist alles nicht so schlimm, ja. Und es ist auch vollkommen okay, wenn mich nicht jeder richtig versteht, so wie ich es gerne hätte. Es ist auch vollkommen okay, wenn mich nicht jeder mag. Das stört meinen inneren Frieden wirklich 0,0%. Und ich weiß, dass das früher ganz, 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 ganz anders war.
Ganz genau, es geht mir ganz genauso. Es geht um die Fähigkeit, Grenzen zu ziehen, für sich einzustehen. Und das wünsche ich mir eben auch für die Gesundheit der Frauen, dass das einfach noch ein Stückchen weitergeht.
Also, liebe Hörerinnen, raus aus dem Hormonkarussell, das Buch von der großartigen Judith Bildau. Und vielen Dank. Vielen Dank für dieses Buch. Vielen Dank auch für deine Aufklärungsarbeit und ja, das Festhalten, das Forschen, das Aufschreiben, das Entwickeln. Danke.
Danke dir, Sarah. Ich danke dir für deine Arbeit und dein Sein und dass wir uns heute hier gehört und gesehen haben. Sehr.
Und ich wünsche jetzt, oder wir wünschen allen, die zugehört haben, jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Ciao.